Jetztzeit, der offizielle Podcast zum Magazin.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, heute da fliegen wir sozusagen zusammen über den Atlantik und zwar nach Kanada. Dort lebt Carlo Wiese. Gebürtig kommt er aus Deutschland, lebt aber seit 2014 in Kanada und arbeitet als Jagdguide. Zarte 23 Jahre war er alt, als er beschloss, nach Kanada zu gehen. Und die Begeisterung für dieses Land hat ihn schon, kann man sagen, eigentlich als Kind gepackt. Als er 10 Jahre alt war, da ist er mit seinen Eltern dort gewesen, hat eine Jagdreise verbracht dort. Herzlich willkommen, Carlo. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Caro.
Morgen. Carlo, pass auf. Bei uns ist es so im Podcast, wir starten immer mit derselben Rubrik, sozusagen ein kleines Warm-up, kann man sagen. Und da ist es folgendermaßen, ich nenne dir zwei Begriffe. Du suchst dir einen aus und erklärst, warum du dich für diesen Begriff entschieden hast, okay?
Okay, alles klar.
Ansprechen, die Jagdzeit-Fragerunde.
Schwarzbärwurst oder Burger?
Würde ich sagen Burger vom Elch, da ich den Medium Rare mag. Und beim Schwarzbären ist es eben so wie bei den Schwarzbären in Deutschland, da muss man natürlich eine Untersuchung machen. Und dann macht man in der Regel ein Stew draus und das ist durchgekocht und das ist so nicht mein Fall eigentlich.
Aber du hast schon probiert, ne?
Ja, wir hatten letztes Jahr, war mein Bruder da, der hat einen Schwarzbär geschossen, mit ein paar Bekannten waren die zusammen jagen hier und da hatten wir einen Eintopf bekommen, den hat mein Chef gekocht und es hat auch ganz gut geschmeckt, aber ich bin halt generell kein Gulasch- oder Eintopf-Fan, von daher bin ich eher für den Burger vom Elch in dem Fall.
Zelt oder Luxusbude?
Da würde ich jetzt mal momentan das Zelt vorziehen, aber nach so einer langen Saison, wo man dann viel in Hütten ist, und auch in Zelten ist doch mal eine Woche in einem Luxusbunker angenehm, wenn man morgens aufsteht, ist nicht kalt, man muss kein Feuer machen, man hat fließend warm Wasser. Das hat schon seine Vorteile nach 2,5 Monaten.
Mhm. Wildnis oder Stadt?
Definitiv Wildnis. Ich bin auch auf dem Land groß geworden, von daher zieht es mich einfach in die Natur auch. Und ja, man hat einfach seine Ruhe, was mir sehr wichtig ist manchmal. Und ja, es ist einfach schön, Wild zu sehen und zu beobachten, wandern zu können, Boot zu fahren, so wie in Kanada. Und ja.
Einsam oder gemeinsam?
Einsam oder gemeinsam? Ich würde sagen, gemeinsam ist wichtig. Aber meine schönsten Jagderlebnisse persönlich hatte ich einsam, da ich viel auch daheim alleine jage. Und aber zum Beispiel daheim Drückjagden. Gemeinsam mit Bekannten jagen ist auch schön, das gemeinsame Zusammensitzen am Abend oder das Freuen über die gemeinsamen Erlegungen sind definitiv wichtig.
Schnee oder Hitze?
Definitiv beides,
okay.
Muss ich sagen. Wir haben hier aktuell einen sehr nassen Sommer und da freut man sich dann doch auf die Sonne mal und weniger Regen. Aber dafür ist es dann auch schön, im Schnee zu jagen. Wir machen zum Beispiel hier auch Jagd auf den Luchs. Das ist sehr schön, dann auch mit dem Ski-Doo durch die Wälder zu fahren, wenn keine Trails sind. Oder im Schnee Caribous zu jagen. Etwas anspruchsvoller durch den Schnee zu laufen. Das weiß ja der ein oder andere Bergjäger, der dann im Herbst auf die Gamsjagd in der Brunft.
Ja. Ja, cool. Du, Carlo, ein bisschen habe ich es ja schon erzählt, wie du nach Kanada gekommen bist, aber erzähl es uns doch bitte selber nochmal. Also war dir mit 10 Jahren schon klar, als du in diesem Urlaub da warst, dass du mal in Kanada leben willst?
Ehrlich gesagt nicht. Mit 10 Jahren ist man ja noch relativ jung und wir waren oben in dem Jagdgebiet, wo ich jetzt arbeite, angrenzend. Und einfach diese Weiten, die werfen einen dann erstmal um. Dann klar, der 9-Stunden-Flug nach Vancouver, dann nochmal 2-Stunden-Flug, das ist schon mal eine Weltreise für einen 10-Jährigen. Und dann die Fahrt nach Edmonton runter in dieser Landschaft. Da war man erstmal, hatte man den Wow-Effekt. Und man war dann einfach überfordert, auch um das Ganze zu realisieren. Und dann sind wir ja später nochmal mit der Familie hingefahren, als ich ein bisschen älter war. Und da hat es dann Klick gemacht.
Und wann ist es dann wirklich so entstanden, der Wunsch auszuwandern? Ich meine, es ist ja schon eine große Entscheidung, sag ich mal, ne? Seine Heimat hinter sich zu lassen und wirklich dann in einem anderen Land und auch auf der anderen Seite des Atlantiks dann zu leben?
Ich sage mal so, es hat auf alle Fälle den Wunsch erstmal, es kam der Wunsch zustande, öfters hinzukommen. Und dann, als ich dann mit 16 meinen Sommer bei den Bekannten im Jagdcamp verbringen konnte, da hat es dann, denke ich, Klick gemacht, dass ich gesagt habe, ich will es definitiv einmal machen. Und dann über die Jahre wurde dann das Gesetz geändert und ich konnte dann auch das erste Mal guiden selbst. Und da hat es dann Klick gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt rübergehen und dort arbeiten. Mhm. Langfristig.
Okay, und es war für dich auch immer klar, dass wenn du nach Kanada gehst, dass du dann auch als Jagdguide dort arbeiten willst?
Ja, das war definitiv immer verbunden mit der Jagd. Ich habe zwar auch hier studiert und war auch in der Highschool mal ein halbes Jahr in Vancouver. Da wir es ja vorhin von der Stadt hatten, es war zwar schön, aber mich zieht es dann doch in die Wildnis, in den Norden von British Columbia. Und ja, also da war es mir immer wichtig, dort zu jagen und einfach mit anderen Leuten auch das zu teilen. Also gerade mit den Gästen dann und das ist einfach die Faszination der Weite da oben und die Herausforderung, die man dann doch als Jäger antritt, ist doch etwas anders wie in Deutschland.
Was ist denn anders als an der Jagd in Deutschland? Du kannst es ja bestimmt sehr gut erklären.
Ja, zum einen mal die Weite und der Aufwand, die Jagd zu betreiben. Unsere Jagdgebiete werden in der Regel mit Wasserflugzeugen erreicht, das heißt, man ist ja abgeschottet. Die Wilddichte ist geringer wie in Deutschland, von daher muss man als Jagdführer mehr Zeit verbringen, das Wild zu finden. Dann muss man auch wirklich auf das Wild achten, wie es sich verhält, wann es Esen geht, wo es Esen geht, wie sich beim Wetter umstellt. In Deutschland hat man dann eher den Morgen und den Abend ansetzt, beziehungsweise Rückjagd im Herbst. Also wir haben viel mehr Selbstverantwortung als Guide, das Wild aufzuspüren, wie in Deutschland, wo man dann doch relativ auf der kleinen Fläche, wo man bejagt, einfach die Wechselabsitze oder die Wiesen oder man pirscht eben entsprechende Flächen an, wo man das Wild annimmt.
Gab es das denn auch schon mal, dass du wirklich tagelang unterwegs warst mit einem Gast beispielsweise und ihr gar nichts in Anblick gekriegt habt?
Also der extremste Fall war letztes Jahr, da hatten wir im August dann Schnee und da hatten wir dann auch tatsächlich nichts zu Anblick bekommen, weil das Wild alles weiter unten war und wir auch erst 2 Tage vor Jagdende das Gebiet verlassen konnten, weil es eben relativ schwierig war, im Schnee rauszulaufen und man noch über 2 Bergrücken musste. Und ja, da hatten wir letztlich wirklich gar nichts gesehen.
Überhaupt nichts, bis der Gast abgereist ist?
Überhaupt nichts, ja.
Und kriegt man dann Stress irgendwie, wenn sowas passiert? Also kriegst du da Stress?
Ja, also es ist dann schon eine gewisse Weise, also es ist schon Stress, aber dadurch, dass das Wetter so schlecht war, war es dann doch anders. Meine allererste Jagd zum Beispiel, da hatte ich, wo ich gearbeitet habe, da hatte ich einen Gast und da hatten wir am ersten Tag zum Beispiel eine Ziege gesehen, sind die angegangen, er hat einen Bogenjagd, konnte nicht schießen. Und dann habe ich bis zum letzten Tag, war ich mit dem Jagdgast beschäftigt, wieder ein passendes Stück zu finden, da ist dann der Stress schon gestiegen. Also ich kann sagen, mit der Zeit lernt man mit dieser Situation umzugehen. Und in dem Fall hatte ich auch jetzt letztes Jahr Glück mit meinem Gast, der einfach auch für die Situation Verständnis hatte, dass einfach mit dem Wetter nichts geht und es wird einfach sich komplett anders verhalten.
Was macht denn für dich den Reiz aus deines Lebens in Kanada? Also ich meine, du hast vorhin das so gesagt mit dem Zelt und mit der Luxusbude, du musst dann da Feuer machen. Das ist ja schon auch wahnsinnig anstrengend und aufwendig, aber das scheint ja genau das zu sein, was dir gefällt, oder?
Ja, also Leute, die mich kennen, würden sagen, dass ich für die Jagd lebe und die Jagd liebe. Also von daher ist es jetzt einfach ein Beruf, wo ich die Jagd ausüben kann in einer sehr ursprünglichen Art und Weise, wo wir eben viel pirschen, auf den Elch die Rufjagd machen, große Distanzen überwinden müssen. Und dann jetzt habe ich eben auch meine Gäste 24 Stunden um mich. Ich muss mich komplett um die kümmern. Wenn die ankommen, dann im Camp alles vorbereiten, wie du schon gesagt hast, Feuer machen, Frühstück machen, dann natürlich jagen, dann abends wieder zurückkommen, im Idealfall zwischendrin die erlegten Trophäen versorgen, mit den Gästen dann auch zum Beispiel Schafe oder Schneeziegen zurück zum Camp tragen. Also was es ausmacht, ist eigentlich das Gesamte, die Weite, die Jagd an sich dort, So habe ich vorhin gesagt, dass ich gerne alleine jag, aber ich finde es halt auch sehr interessant, andere Menschen kennenzulernen und gerade mit meinen Gästen, wenn ich mit denen 5 bis 10 Tagen zusammen bin, dann lernt man schon viel und das schätze ich dann schon.
Aber es ist schon auch eine extreme Situation, weil du weißt ja nicht, wer kommt. Ne? Du weißt nicht, ist man sich sympathisch oder werden das für dich 10 Tage, wo du, wenn das Wetter schlecht ist, auf engstem Raum mit jemandem in einem Zelt eingesperrt bist, den du vielleicht gar nicht magst oder der dich womöglich nicht mag. Ja? Also das ist ja schon extrem, was du da machst, finde ich.
Ja, das ist definitiv ein Knackpunkt, dass wir im Vorhinein nicht wissen, wie der Jagdgast dann reagiert. Ich meine, mein Chef bucht viel in den USA auf den Messen, ich buche in Deutschland. Man lernt zwar die Leute kennen, aber wenn man dann im Camp ist, dann ist es doch nochmal anders. Aber ich denke, dadurch, dass die Leute zum Jagen kommen wollen und eine gute Zeit haben wollen, findet man doch einen Mittelweg und Themen, über die man spricht. Und von daher hatte ich bisher auch Glück, dass wir immer gut ausgekommen sind und von daher hoffe ich, dass es auch weiter so bleibt. Aber natürlich ist es immer ein kleines Restrisiko.
Wenn man jetzt zu euch kommt als Jagdgast, wie läuft es dann ab? Beschreibt es mal so ein bisschen, wie so ein Urlaub abläuft dann bei euch.
Also wir haben 2 Jagdgebiete, eins liegt unten im Okanagan Valley in der Nähe von Kelowna und das andere oben in Edlin in der Nähe von Whitehorse, südlich vom Yukon. In beiden Fällen wird der Gast am Flughafen abgeholt. Man kommt dann an unsere Basis. Im Süden ist es eben eine Hütte. Ja, von dort aus wird dann auch gejagt. Der Gast ist hier auch untergebracht. Der schießt seine Waffen ein und dann jagen wir im Süden gleich los. Im Norden ist etwas aufwendiger. Der Gast kommt nach Edlin. Wir werden zunächst mal die Waffenproben schießen. Dann gehen wir durch die Ausrüstung. Da wir mit Buschflugzeugen fliegen, müssen wir auch schauen, dass wir nicht zu viel mitnehmen. Mhm. Weiß, dass jeder seine Lieblingsklamotten hat oder das oder jenes, aber manchmal müssen wir eben mal Sachen zurücklassen. Und dann fliegen wir eben in die Camps. Dort sind dann in der Regel schon die Guides. Idealerweise haben sie dann schon was an Wild gesehen, was man bejagen kann oder zumindest mal schauen können, wo man hingehen kann.
Mhm. Und was sollten die Leute auf jeden Fall mitnehmen, die dorthin kommen, um eine Jagdreise zu machen? Also was sind essentielle Dinge, die man auf keinen Fall vergessen sollte? Neben der Waffe.
Also, ja, natürlich die Waffe. Also ich würde mal sagen, von der Ausrüstung her, wenn man jetzt eine Alpenjagd machen würde, ist es so eine gute Tagesausrüstung, die man hat. Man braucht eben Wechselklamotten, gute Regenklamotten. Herauszuheben sind auf alle Fälle gut eingelaufene Bergschuhe, in denen man auch längere Zeit laufen kann, da wir eben viel laufen müssen. Mhm. Außer jetzt bei der Elchjagd, wo wir häufig an Seen jagen, wo wir dann nicht so viel laufen müssen. Aber gut eingelaufene, bequeme Bergschuhe sind, denke ich mal, das Ausrüstungsstück, was ich hervorheben würde.
Welche Wildarten kann man denn bei euch überhaupt jagen? Ich glaube, das ist ja auch ein Unterschied, ne? Ob man im Norden oder im Süden jagt bei euch.
Genau, das ist ein Unterschied. Im Süden machen wir hauptsächlich Frühjahrsjagd auf Schwarzbären. Die findet vom 1. Mai bis 30. Juni statt. Dann bieten wir noch im Herbst Jagd auf Wapiti an. Dann kann man noch eine Unterart von Elch jagen, der heißt Shiraz-Elch. Er ist etwas kleiner oder wesentlich kleiner als der Elch, den wir im Norden haben. Und dann machen wir eben im Winter noch Jagd auf Puma mit Bloodhound, Hunden im Schnee.
Und
im Norden?
Ja, Entschuldigung.
Ja.
Ja, erzähl ruhig im Norden.
Im Norden ist es so, da fangen wir im August an mit Stone Sheep. Das ist gibt eben in Nordamerika 3 verschiedene Finnhornschafe, also Dünnhornschafe, sage ich mal, das Dallschaf, das Fannin und das Stone. Wir haben im Umfanggebiet eben das Stone, das ist in der Decke gräulich. Da ist die Herausforderung, die zu finden, dass sie sich extrem gut im Gelände anpassen. Dann die Mountain Goat oder Schneeziege. Dann machen wir Caribou, Elch, dann haben wir noch den Wolf oben und auch den Schwarzbären.
Und welche Jagd ist dir die liebste oder kann man das gar nicht so sagen?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich finde, dass jede Jagd ihren Reiz hat und die Mischung macht es einfach. Zum Beispiel kann man beim Elch die Schneeziege mit gut einbinden als Kombination oder das Karibu. Da kann man Schaf und Schneeziege miteinander kombinieren. Bei der Schafjagd muss man eben ausdauernd im Glasen sein, da man die Stücke schwer finden kann und das schwer zu finden sind. Dann muss man dort auch teilweise mehrere Tage mit dem Rucksack laufen, um die Schafe zu finden. Bei der Schneeziegenjagd ist das Gelände eher steil und nicht so leicht zugänglich. Dafür sieht man sie am Anfang leichter. Karibus laufen sehr viel und da muss man dann eben auch viel sitzen und glasen. Dafür sieht man dann eben auch andere Wildarten. Beim Elch ist es darum wieder so, beim Elch haben wir die Rufjagd und wenn die Elchbullen mit den Kühen sind, sind sie auch sehr schwer manchmal von der Kuh wegzusuchen. Deswegen muss man auch da alles auch da sein, reizt und man hört dann den Elchbullen antworten, aber bis er dann ans Ufer tritt, sieht man nicht, dann steigt natürlich auch die Spannung, wie groß ist er jetzt. Und von daher finde ich, hat jede Jagd ihren Reiz. Und wie gesagt, die Mischung macht dann definitiv.
Jetzt erzähl mal, wenn ihr jetzt da auf Elch jagt, ich meine, das sind dann ein paar hundert Kilo Fleisch wahrscheinlich auch. Wie holt ihr denn dann das Stück zurück, sag ich mal, zu einem Ort, wo ihr dann aufbrechen und zerlegen könnt?
Also idealerweise als Guide wünschst du dir, dass das Stück am besten am See verendet und nicht im See.
Ja,
im See ist es dann immer schwierig, es auseinanderzumachen. Aber mit allen Wildarten, die wir schießen, belegen wir die Stücke vor Ort. Beim Elch ist es natürlich ein wesentlich größerer Aufwand. Das muss man sich vorstellen, wie so ein ausgewachsener Mangusbulle zum Beispiel. Das machen wir eben das Stück vor Ort auseinander. Wenn wir jetzt an einem See das Stück erlegen, können wir es entweder direkt ins Flugzeug laden und rausfliegen oder ins Boot verladen.
Mhm.
Wenn es ein Stück weiter drin ist, müssen wir eben dann für jedes Viertel und die Trophäe, den Hals, die Rippen, den Rücken einen einzelnen Trip machen. Oder wir können eben manche Gebiete auch mit dem ATV erreichen und dann können wir es mit dem ATV bergen. Aber der Aufwand, eine Elch zu bergen, ist schon gigantisch.
Ja, kann man sich gut vorstellen. Ne? Ich meine, weil das sind ja eben große Distanzen, die ihr da zum Teil überwindet. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, es gibt ja vielleicht Leute, die so ein Leben, wie du es führst, sich auch vorstellen könnten, sich das vielleicht auch wünschen würden, auszuwandern. Hast du Tipps für Leute, die über sowas nachdenken und die Jagd zum Beruf zu machen?
Jagd zum Beruf machen, ja gut, es gibt ja, klar, man kann es zum einen in Deutschland relativ einfach machen mit dem Berufsjäger. Hier drüben in Kanada, ja, es ist idealerweise ist es mal gut mitzugehen, als Helfer eine Saison, um sich einfach mal ein Bild davon zu machen, weil wenn man jetzt von drüben kommt, ist es nicht so leicht, ist das zu verstehen. Ich kann das jetzt zwar alles erklären, aber wenn man dann drüben ist und man sieht die Weite, ist es schon, schon was anderes. Und dann auch die Isolation mit dem Gast. Ich war zum Beispiel ein Jahr, anderthalb Monate im Busch und hatte dann mein Satellitentelefon, aber das war meine einzige Verbindung zur Zivilisation. Also man muss schon mit sich gut zurechtkommen und idealerweise einfach mal, entweder man kennt jemanden und kann mitgehen und sich angucken oder eben versucht irgendwo bei einem Outfitter, wenn man zum Beispiel ein Travel and Work Permit machen kann, das kann man glaube ich bis 27 und da einfach mal eine Saison mithelfen, dass man sich da mal ein Bild von machen kann.
Und
denke ich, der beste Schritt.
Okay, und gibt's Fehler, die du gemacht hast, die man sich vielleicht direkt sparen kann?
Jetzt bei der Berufswahl oder als Guide?
Nee, ich meine schon jetzt quasi als Auswanderer sozusagen.
Als Auswanderer. Also bei mir war es so, beim allerersten Mal hatte ich ein Travel and Work Permit. Und danach hat dann mein Chef eben, hat mir dann Work Permits organisiert. Also den Fehler, wo ich gemacht hatte, war, dass ich es vielleicht zu spät gemacht habe. Also je früher man es machen kann, man kann ab 18 guiden. 18 oder 19, ich habe 18 gelesen vorhin. Je früher man es macht, umso besser. Weil jetzt, man hat dieses diesen Einwanderungsprozess, wo ich mache, da geht es dann auch ums Alter. Und je früher man es macht, umso besser. Und dann ist man auch, wenn es jetzt zum Beispiel etwas ist, was einem nicht gefällt, noch flexibel und kann wieder zurückgehen nach Deutschland oder was anderes machen.
Ja, na klar, natürlich. Wenn man so jung ist, dann hat man da noch alle Möglichkeiten. Ne? Ich habe noch eine Frage, und zwar, ihr macht ja relativ, also du als Guide und natürlich auch deine Kollegen, ihr macht ja pro Person relativ wenige Jagden pro Saison. Es sind, glaube ich, 4 bis 5 im Süden und 6 bis 8 Jagden pro Saison im Norden. Warum sind es nur so wenige?
Also im Süden haben wir jetzt eine Jagd immer eine Woche. Und wir haben im Süden eben machen wir dieses, wir haben zwar eine Jagdzeit vom 1. Mai bis 30. Juni, aber die beste Zeit ist dann eben Mitte Mai bis Mitte Juni. Fängt dann eben auch damit zusammen, wie es hier mit dem Schnee ist, wie die Vegetation vorankommt. Und die Erfahrung hat eben gezeigt, so Mitte Mai bis Mitte Juni ist die beste Zeit im Süden. Mhm. Daher kommen wir da auf die 4 Jagden. Und oben im Norden haben wir eben von 1. August bis 15. Oktober die Saison. Und in der Regel geht eine Jagd 10 bis 12 Tage und dann ist es eigentlich zeitlich dann schon rum. Und die Jagden sind deshalb auch so lang, weil wir mit dem Wetter nicht planen können, eben die Wilddichte geringer ist, wir im Zweifel auch in andere Camps mit den Gästen fliegen müssen, falls wir in dem Camp kein Glück haben, aber als Guide zum Beispiel dort was erlegt haben und dann noch anderes Wild sehen, dann kann man eben dort rüber fliegen. Und man ist flexibler. Und wenn man jetzt schon die Reise auf sich nimmt, sollte man doch die Zeit einplanen und auch jetzt gerade als Europäer, wenn man früh fertig ist, die Zeit nutzen und die Landschaft genießen und ausspannen.
Auf jeden Fall. Das ist, denke ich, ja auch der Sinn. Ne? Nicht nur was zu erlegen, sondern auch runterzukommen. Hast du denn schon mal gefährliche Situationen erlebt?
Glücklicherweise noch nicht. Also die mit den Bären, im Gegensatz zu den Nordwestterritorien, haben wir bei den Grizzlybären bis vor ein paar Jahren noch eine Jagdsaison gehabt. Dadurch sind sie sehr scheu. Und wir hatten jetzt auch keine Probleme, dass sie in Camps kommen. Mhm. Und mit den Gästen, ja, da versuchen wir eben immer Wege zu finden, wenn wir irgendwelche Berge hochgehen, dass nichts passiert. Es ist zwar manchmal steil, aber zum Glück war es jetzt noch nie wirklich gefährlich, dass wir jetzt irgendwo abgerutscht sind oder so. Da müssen wir halt eben schon als Guide, haben wir die Verantwortung für unsere Gäste und auch für uns selbst, weil eben der Helikopter bis zu 2 Stunden weg ist, falls was passiert oder wenn es spät ist, nicht fliegen kann, wir da eben aufpassen.
Okay. Vielen Dank, Carlo. Du, wir haben noch eine Schlussrubrik und ich habe bei dir ein Thema gefunden, das dich, glaube ich, ein bisschen nervt. Und darüber würde ich gerne noch mit dir sprechen, okay?
Okay.
Wildes Durcheinander.
Also, pass auf Folgendes. Ich habe gehört, dass du von Jagdbloggern nicht so viel hältst. Was stört dich denn daran?
Nicht so viel, ja. Das stört mich daran. Also, wie soll ich das sagen? Den Eindruck, den man eben, bei den ich bekomme von Jagdbloggern, der spiegelt jetzt aus meiner Sicht nicht die Jagd immer wieder. Natürlich, ich kann jetzt nicht hier alle über einen Kamm scheren, das wäre jetzt auch, ich kann jetzt nur punktuell Posts wiedergeben, die ich auch persönlich angucke, weil es mich auch einfach interessiert, worüber reden die Leute denn heutzutage im Internet oder was ist interessant oder. Und da habe ich eben ein häufiges Gefühl, dass es da der Haupt, also Ziel geht auch nur ums Erlegen. Dann ist natürlich generell das Thema Influencer so eine Sache, inwieweit stehen sie hinter den Produkten, inwieweit wird dann doch noch für die Werbung gemacht. Ja, es ist für mich halt alles nicht so ganz nachvollziehen, aber wahrscheinlich müsste ich damit dann nicht mehr befassen, um es zu verstehen oder besser zu verstehen, was die Leute damit zwecken wollen.
Ja, wenn man halt die Jagd kennt, ne, dann denkt man sich, okay, so sieht es halt nicht aus, wenn man auf der Jagd ist. Oder ich sehe so zumindest nicht aus, wenn ich auf der Jagd
bin. Das ist definitiv einer der Punkte, dass es dann, man tut, also für Leute, also ich sehe es halt auch bei den Leuten, mit denen ich zusammenjagt, wenn man eben nicht so viel Jagderfahrung hat und dann sieht man das, dann bekommt man teilweise auch ein falsches Bild davon. So wie du sagst, es ist eigentlich nicht so, wie es aussieht und es ist nicht alles schön. Und natürlich zeigen die auch Fehler, wenn sie machen, aber wie du sagst, das Natürliche fehlt irgendwie mittlerweile, aber das ist ja beim ganzen Influencer-Thema mittlerweile so, dass es einfach ursprünglich war es alles mal von Überzeugung getrieben. Dann hat man es gemacht, weil man davon überzeugt ist. Aber mittlerweile ist es halt zu kommerziell auch geworden. Hm. Und da ist es dann schwierig. Ich meine, hier in den USA gibt es viele, die haben ihre eigene TV-Show. Die machen das. Aber teilweise gibt es halt auch welche, die dann sagen, okay, ich habe so meine eigene Klamottenmarke. Aber jetzt, ich tue mich nicht hinstellen und sage, ich bewerbe jetzt das oder das. Aber es hat natürlich auch heutzutage Marketing-Tool. Damit erreicht man eben jetzt doch viele und man ist dann doch authentisch für den, der sich anguckt. Von daher ist es Es ist schwierig. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das alles schlecht ist, aber es ist halt für mich etwas.
Aber es gibt eben Unterschiede. Ne? Also so empfinde ich das schon auch, dass es halt welche gibt, die tolle Sachen irgendwie machen und die ich interessant finde. Und dann gibt es welche, wo du so denkst, ah, okay, du willst auch bei Instagram ein paar Follower irgendwie dir unter den Nagel reißen mit, keine Ahnung, sexy Pics oder weißt du, was ich meine? Die sind dann eher auch so die mich da ein bisschen nerven. Es gibt tolle Blogger und tolle Instagram-Accounts und halt welche, die einfach, wo du so denkst, so, oh, langweilig.
Ich meine, solange es den Leuten Spaß macht und ich finde, solange sie authentisch bleiben, ist es okay.
Also vielen Dank, Carlo. Und ich hoffe,
Kein Problem, du hast
noch ein paar schöne Wochen jetzt in Kanada. Wann kommst du denn nach Deutschland zurück?
Ja, also wir werden jetzt demnächst nach in unser nördliches Gebiet fahren. Mhm. Und dann geplant ist, dass ich so Mitte, Ende Oktober zurückkomme. Und dann besuche ich eben Gäste, die wir hatten, Leute, die interessiert sind und dann daheim im Revier arbeiten, sich vorbereiten.
Genau,
da wird auf Messen gehen, was halt so ansteht.
Da hast du noch einiges zu tun auf jeden Fall. Alles klar, vielen Dank, Carlo, pass auf dich auf. Ciao.
Vielen Dank, Caro. Ciao.
Und an Sie habe ich auch noch eine Bitte. Wenn Sie Vorschläge zu interessanten Persönlichkeiten haben, die wir als Gäste in den Jagdzeit-Podcast einladen sollen, dann schreiben Sie mir das doch einfach per Mail an podcast@gtoutdoors.de. Würde mich freuen. Passen Sie auf sich auf. Ciao.
Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram.